Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir sprechen gleich über den Vormarsch von alten und neuen Infektionskrankheiten in Deutschland, den Fachleute im Gefolge des Klimawandels erwarten, weil sich unter anderem die Tigermücke immer wohler hier fühlt. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Außerdem nehmen wir das Ende der Corona-Warn-App zum Anlass, Bilanz zu ziehen, wie die bei der Pandemiebekämpfung eigentlich geholfen hat oder auch nicht. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt schauen wir aber auf das Konzept der planetaren Grenzen. Entwickelt wurde das 2009 von Forschern um Johann Rockström, der heute Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung ist. Und das Konzept der planetaren Grenzen besagt, dass es kritische Schwellen der Umweltzerstörung gibt, die nicht überschritten werden sollten, damit die Erde ein heimeliger Ort bleibt. Denn wenn Arten sterben, Erderwärmung oder die Schadstoffbelastung von Luft, Wasser und Böden aus dem Ruder laufen, dann könnte das System Erde aus dem Gleichgewicht geraten. Und die lebensfreundlichen Bedingungen, die unsere Ahnen seit über 10.000 Jahren begünstigt haben, die wären dann wohl schnell vorbei. Im Fachmagazin Nature schlagen Johann Rockström und andere Wissenschaftler jetzt vor, das Konzept der planetaren Grenzen zu erweitern, damit wir künftig nicht nur unser nacktes Überleben im Blick haben, sondern auch die soziale Gerechtigkeit. Details von Volker Mrasek.
Im physikalischen und biologischen Sinne ist es vielleicht noch möglich, unser Erdsystem wieder auf einen stabilen Kurs zu bringen. Sein Klima, seinen Natur- und Wasserhaushalt. Da mögen die planetaren Grenzen noch nicht überschritten sein. Betrachtet man aber auch die Folgen für den Menschen und Aspekte der Gerechtigkeit, wie es die sogenannte Erdkommission aus über 40 Fachleuten jetzt in ihrer Studie tut, dann ist es nicht mehr 5 vor, sondern 5 nach 12. Dann sind viele der planetaren Grenzen bereits überschritten. Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Johann Rockström, leitet das internationale Expertengremium. Unsere Kommission hat sich auf das Klima konzentriert, auf den Zustand von Süß- und Grundwasserressourcen, auf Ökosysteme und Biodiversität, den Eintrag von Stickstoff und Phosphor in die Umwelt und auf Aerosole, also bestimmte Luftschadstoffe. Und wir kommen zu dem Schluss, in 7 der 8 von uns untersuchten Felder sind wir heute schon außerhalb der sicheren und gerechten Grenzen. Beispiel Klimawandel. Der könnte gefährlich werden, wenn sich die Erdatmosphäre um mehr als 1,5 Grad Celsius erwärmt, heißt es allgemein. Tatsächlich liege die kritische Schwelle aber viel niedriger, sagt die Co-Vorsitzende der Erdkommission, Joyita Gupta. Sie ist Professorin für Umwelt und Entwicklung im globalen Süden an der Universität Amsterdam.
In unserer Arbeit versuchen wir zu zeigen, dass bereits bei einem Grad globaler Erwärmung große Klimaschäden auftreten und Dutzende Millionen Menschen extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Ein Grad-Ziel wäre daher gerechter als das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte 1,5 Grad-Ziel.
Die Erdatmosphäre hat sich aber bereits im Mittel um 1,2 Grad Celsius erwärmt, verglichen mit vorindustrieller Zeit. Über die sozial angemessene 1-Grad-Schwelle sind wir also schon ein ganzes Stück hinaus. Auch in Natur und Ökosysteme hat der Mensch nach den neuen Kriterien der Erdkommission bereits zu stark eingegriffen. David Obura, Direktor der ostafrikanischen Forschungsorganisation Cordio in Kenia. Wir haben herausgefunden, bis zu 60% aller Flächen auf diesem Planeten sollten in einem intakten natürlichen Zustand sein. Es sind aber nur noch 45-50%. Und in unserer Kulturlandschaft sollte auf einem Fünftel bis einem Viertel jedes Quadratkilometers Vegetation wachsen, die Arten und Ökosystemen hilft und damit letztlich auch uns. Rund die Hälfte aller Landflächen liegt aber unterhalb dieser Grenze. Mit dem Süßwasserkreislauf hat sich Stuart Bunn intensiv befasst, Professor für Ökologie an der Griffith University im australischen Brisbane. Hier sieht die Kommission eine kritische Grenze überschritten, wenn sich die Wasserführung von Flüssen durch menschliche Eingriffe um mehr als 20% verringert oder auch erhöht. Denn das schade Fischen und anderen Süßwassertieren und damit auch den Menschen, die diese Ressource nutzten. Große Teile der Erde befinden sich heute außerhalb dieser Grenze für Süßwasser. Das betrifft mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Beim Grundwasser sollte es laut dem Ökologen so sein, dass nicht mehr entnommen wird, als auf natürliche Weise nachfließt. In knapp der Hälfte aller Landregionen werde aber mehr verbraucht. Schließlich sieht die Kommission auch beim Einsatz von Stickstoff und Phosphor als Agrardünger die tolerierbaren Grenzen deutlich überschritten. Noch im Rahmen sei lediglich der Ausstoß von Schwefeldioxid und die Konzentration von Schwebstaubpartikeln in der Atmosphäre als einzige der untersuchten Bereiche. Johann Rockström. Wir sind in einer sehr bedrohlichen Lage. Wir stecken nicht nur mitten in der Klimakrise. Im selben Moment verliert der Planet auch noch seine Widerstandskraft, um diese Krise zu bewältigen. Deshalb müssen wir nicht nur zügig aus fossilen Energieträgern aussteigen, wir müssen auch die Funktionsfähigkeit der Biosphäre erhalten und die Dienste, die sie den Menschen leistet. Wir brauchen also eine rasche und globale Nachhaltigkeitswende und nicht bloß eine Energiewende. Wir brauchen diesen integrativen Ansatz. Für diesen weiter gefassten Ansatz der Erdkommission gibt es einerseits Lob. Durch das neue Rahmenwerk lasse sich viel besser einschätzen, wie kritisch die Lage für den Planeten und für die Gesellschaft wirklich sei, heißt es in ersten Stellungnahmen anderer Forscher und Forscherinnen. Es gibt aber auch Kritik. So geht die Kommission davon aus, dass sich Niederschlagsmuster in den Tropen verändern, weil auf der Nordhalbkugel viel mehr Schwefeldioxid ausgestoßen werde als auf der Südhalbkugel. Dies sei gar nicht sicher, schreibt ein Gutachter der Studie, die aber auf jeden Fall frischen Wind in die Klima- und Nachhaltigkeitsdebatte bringt.
Volker Amrasek über neue Messgrößen für nachhaltige Entwicklung. Und wir halten fest, bei 7 von 8 planetaren Grenzen sind wir leider schon über unsere Verhältnisse unterwegs. Dass der Klimawandel auch in Deutschland negative Folgen haben wird, ist den meisten Menschen inzwischen klar. Hitzewellen, Dürren und Hochwasser werden häufiger auftreten. Aber auch Infektionskrankheiten. Denn die Erreger und Überträger dieser Krankheiten, also Viren, Bakterien, Stechmücken und so weiter, die fühlen sich hierzulande leider immer wohler. Was da auf uns zukommt, das steht heute im ersten Teil eines heute veröffentlichten Berichts zum Thema Klimawandel und Gesundheit, den das Robert-Koch-Institut in Auftrag gegeben hat. Elke Hertig, Professorin für regionalen Klimawandel und Gesundheit an der Universität Augsburg, ist eine der Autorinnen und ich wollte vor der Sendung von ihr wissen, welche Infektionskrankheiten werden wir im Gefolge des Klimawandels häufiger sehen in Deutschland?
Ja, hier lassen sich verschiedene Bereiche unterscheiden. Zum einen sehen wir Zunahmen im Bereich der vektorübertragenen Krankheiten, also bei Krankheiten, die über Mücken oder über Zecken übertragen werden. Dann sehen wir aber auch Veränderungen im Bereich von wasserbürtigen Infektionen oder Infektionen, die über Nahrungsmittel verbreitet werden. Also hier verändern sich in verschiedenen Bereichen doch einige Dinge.
Gibt's konkrete Beispiele, die den Experten besondere Sorgen bereiten?
Ja, also im Bereich der Vektoren sehen wir seit vielen Jahren jetzt eine Zunahme auch invasiver Mückenarten. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich die asiatische Tigermücke, die sich massiv ausbreitet, gerade auch in den wärmeliebenden Regionen Deutschlands, wie im Oberrheingraben, Baden-Württemberg. Dort sehen wir also sehr starke Verbreitungszunahmen. Aber auch jetzt schon bis in die Mitte Deutschlands hat sich diese Art verbreitet.
Und welche Krankheiten überträgt die Tigermücke schlimmstenfalls?
Ja, also die ist verbunden mit einer Reihe von Tropenkrankheiten, Denguefieber zum Beispiel, aber auch Chikungunya wird durch die Tigermücke übertragen. Und das macht uns also schon Sorgen.
Es gibt aber auch noch andere Insekten, Moskitos, die es früher in Deutschland nicht gab und die man im Auge behalten sollte.
Ja, also generell haben wir mehrere invasive Arten, die wir jetzt hier sehen. Aber auch bei den heimischen Stechmücken sehen wir Veränderungen in der Verbreitung. Also zum Beispiel bei den Anopheles-Mücken, also eine heimische Stechmückenart. Und die steht in Zusammenhang mit der Malaria. Die haben wir jetzt derzeit nicht in Deutschland, aber wenn wir zurückschauen, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war also Malaria noch endemisch in Europa. Und erst dann wurde es geschafft, es auszurotten. Derzeit sind wir malariafrei, aber die Mücken sind da und haben hier also auch beste Bedingungen.
Man weiß ja auch, in Italien gibt es auch immer wieder regionale Malaria-Ausbrüche. Das heißt, sowas könnte über kurz oder lang auch in Deutschland wieder passieren.
Ja, also wir haben ein sehr gutes Monitoring eigentlich. Solche Krankheiten sind ja meldepflichtig, aber unter dem Klimawandel können sich diese Erreger auch einfach viel besser in den Mücken entwickeln. Also je höher die Temperaturen sind, umso schneller durchlaufen die Erreger das Stadium, bis sie infektiös sind in der Mücke. Und damit verlängern wir eben auch insgesamt diese Mückensaison und auch die krankheitsübertragende Saison. Ein anderes Beispiel ist auch noch das Westnil-Virus, das wir jetzt in Ostdeutschland sehen, dort endemisch geworden ist, in Berlin und im Brandenburger Raum. Also auch da sehen wir starke Veränderungen.
Auch von Zecken hört man, dass sie immer öfter Hirnhautentzündungen übertragen, die entsprechenden Erreger dafür. Ist das auch durch den Klimawandel im Aufschwung begriffen?
Ja, also ganz grundsätzlich sind Veränderungen bei den Vektoren natürlich vielschichtig. Also das Klima ist eine Komponente. Die Zecken breiten sich gerade massiv aus mit den verbundenen Krankheiten Borreliose und FSME. Bei Zecken ist es wieder ein bisschen anders von den Lebensbedingungen als bei den Mücken. Zecken brauchen Luftfeuchtigkeit. Deswegen war dieses feuchte Frühjahr in vielen Teilen Deutschlands auch hervorragend für die Zeckenpopulationen. Also haben sich da massiv vermehrt. Wir erwarten allerdings unter dem Klimawandel auch viele trockene Ereignisse, viele trockene Jahre. Das wäre dann eher nachteilig für die Zeckenpopulationen.
Lassen Sie uns kurz über regionale Unterschiede sprechen bei dieser künftigen Infektionslast, die wachsen könnte. Wird es da bestimmte Regionen, zum Beispiel in Norddeutschland, geben, wo man sich erstmal auf der sicheren Seite weiter wähnen kann?
Also das eher nicht. Der Temperaturanstieg ist so hoch in Deutschland, dass wir also eine Verbreitung der Vektoren eigentlich in allen Regionen in Deutschland erwarten. Das Klima ist eben eine Komponente dann dabei, aber es spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Also zum Beispiel, wie die Landnutzung ausgestaltet ist. Gibt es viele Wasserflächen zum Beispiel für die Mücken, auch als Brutplätze. Gerade urbane Räume eignen sich da ja auch hervorragend. Ja, also Kleingartenanlagen mit offenen Wassertonnen und diversen Habitaten, da fühlen sich die Mücken eigentlich in der Regel sehr wohl. Und das ist eigentlich überall in Deutschland auch gegeben.
Was könnten wir denn jetzt tun, um das Infektionsrisiko bei besonders kritischen Erregern zu senken?
Ja, also ein wichtiger Teil, das betonen wir auch in unserem Bericht, ist Kommunikation und Aufklärung. Es ist eine wichtige Säule, dass die Bevölkerung angefangen bei einfachen Schutzmaßnahmen einfach auch weiß, was jeder individuell selbst tun kann. Gerade bei Mücken oder Zecken sind es ja einfache präventive Maßnahmen, wie Sprays zu verwenden, lange helle Kleidung tragen und so weiter. Und natürlich auch insgesamt das Gesundheitssystem muss sensibilisiert werden. Also das heißt, es muss auch Aufklärung stattfinden bei Ärzten, dass gerade bei Krankheiten, die von Mücken oder Zecken übertragen werden, tropische Krankheiten, die bei uns eigentlich bisher nicht auftraten, dass man dafür auch sensibilisiert ist. Und ganz grundsätzlich brauchen wir ein Monitoring, dass wir wissen, wie der Stand ist und gegebenenfalls eben dann auch einschreiten können.
Und wo stehen wir da aktuell bei der Qualität des Monitorings?
Also das Monitoring in Deutschland wird ja durch verschiedene Stellen durchgeführt, das Robert-Koch-Institut, aber auch das Friedrich-Löffler-Institut als Bundesbehörde. Aber auch regional gibt es verschiedene Projekte. Auch gerade im Bereich von Citizen Science wird viel gemacht, also dass Mücken gesammelt werden im Rahmen vom Mückenatlas. Also es gibt schon einige Initiativen, vieles ist aber doch sehr punktuell oder regional verortet. Es existiert Monitoring, das aber sicherlich auch verbessert werden kann.
Altbekannte, aber auch neue Infektionskrankheiten werden sich in Deutschland weiter ausbreiten. Über den heute vorgelegten ersten Teil des Sachstandsberichts Klimawandel und Gesundheit sprach ich mit Professor Elke Hertig von der Universität Augsburg. Es gab Zeiten, da waren sie gefürchtet, die roten Kacheln der Corona-Warn-App, weil sie regelmäßig Pläne durchkreuzten. Aber damit ist es seit einem Monat ja zum Glück vorbei. Seit 1. Mai schon ist die Warnfunktion außer Betrieb und heute, knapp 3 Jahre nach ihrer Einführung, wird die Corona-Warn-App offiziell in den Schlafmodus versetzt. Impfzertifikate und Testergebnisse können die rund 48 Millionen Menschen, die sie runtergeladen haben, zwar immer noch damit verwalten, mehr aber auch nicht. Für uns Anlass mal nachzufragen, ob und wie die Corona-Warn-App den Verlauf der Pandemie überhaupt beeinflusst hat. Volkert Wildermuth hat das getan.
Der rote Bildschirm. Wohl alle Nutzer der Corona-Warn-App haben ihn in der Pandemie mal gesehen, nach engem Kontakt mit einer Corona-infizierten Person.
Die App basiert ja erstmal vom Wirkprinzip darauf, dass ein Handy ein Bluetooth-Signal aussendet und ein anderes Handy das empfängt und dann vergleicht die ausgesendete Signalstärke mit der empfangenen Signalstärke.
Erklärt Justus Benzler, der am Robert-Koch-Institut die Corona-Warn-App mitentwickelt hat. Je stärker das Bluetooth-Signal, desto enger der Kontakt. Aus Datenschutzgründen bleiben alle Orts- und Abstandsinformationen beim einzelnen Handy. Das erschwert die Analysen zur Wirksamkeit der App. Allerdings waren viele Nutzer zu einer Datenspende für die Forschung bereit. Aus den Ergebnissen lässt sich hochrechnen, über 54 Millionen Mal leuchtete die App rot auf. Und das war für die Gewarnten hilfreich, sagt der Mathematiker Göran Kirchner, ebenfalls vom RKI.
Zum einen hat die App dazu beigetragen, dass die Ergebnisse sehr schnell kommuniziert wurden und damit auch schnell die Maßnahmen ergriffen wurden, wie Quarantäne und Isolation. Andererseits wurden eben auch durch die App Kontakte entdeckt zu Unbekannten, öffentlichen Einrichtungen, beim Einkaufen, beim Nahverkehr und solchen Dingen. Und das ist eben eigentlich so ein blinder Fleck bei dem herkömmlichen manuellen Kontaktpersonennachverfolgung.
Der rote Warnbildschirm kam oft unerwartet. Die meisten, die ihn zu sehen bekamen, ließen sich daraufhin auf Corona testen. 6% dieser Tests waren dann positiv. Diese Quote scheint niedrig, lag aber ähnlich hoch wie bei der Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter. Die App hat also wie geplant funktioniert und geholfen, zusätzliche Infektionsketten zu unterbrechen. Aber welchen Einfluss hatte sie letztlich auf den Verlauf der Pandemie? Um diese Frage zu beantworten, reicht es nicht aus, einfach auf die Infektionszahlen zu schauen. Schließlich gab es neben der Corona-Warn-App viele weitere Maßnahmen wie Lockdowns und Maskenpflichten. In einer gerade erschienenen Studie nutzt der Physiker Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin deshalb mathematische Modelle.
Der wesentliche Einfluss des Erfolgs einer App wie der Corona-Warn-App ist einfach, wie viele Menschen die App nutzen. Wenn beispielsweise 50% der Bevölkerung die App nutzen, dann können maximal 25% der Kontakte nachverfolgt werden. Wenn 10% die App nutzen, dann sind es nur noch 1%.
Eine Studie hatte bereits vor der Entwicklung der Warn-Apps in den verschiedenen Ländern geschätzt, wenn 60% der Menschen eine App installieren und konsequent nutzen, dann sollte sich eine Corona-Welle allein auf diesem Weg kontrollieren lassen. Diese Zahl wurde in Deutschland aber nie erreicht.
Wir gehen jetzt davon aus, dass es so in den Hochzeiten bis zu 35-37% der Gesamtbevölkerung war.
Die Wirksamkeit wird weiter eingeschränkt, weil nur gut 60% der Nutzenden einen positiven Test tatsächlich auch weitergemeldet haben. Dirk Brockmann geht aber davon aus, dass der Einfluss der Corona-Warn-App größer war, als die reinen Zahlen vermuten lassen. Denn eine Warnmeldung beeinflusst das Verhalten.
Also wenn ich zum Beispiel eine rote Kachel habe, dann bleibe ich vielleicht zu Hause. Und diese Effekte, die wahrscheinlich extrem stark sind, die kann man nur sehr, sehr schwer messen, also die Verhaltensänderungen, die durch die Warn-App entstanden sind und damit andere geschützt haben.
Bei aller Unsicherheit der Daten war die Corona-Warn-App wohl doch ein wirksames Element in der Corona-Strategie.
Der roten Kachel wird keiner nachtrauen, aber hilfreich war sie halt doch manchmal. Volkert Wildermuth mit einer Bilanz zur Wirksamkeit der Corona-Warn-App, die heute ganz offiziell in den Schlafmodus versetzt wird. Wir bleiben beim Thema Corona und schauen auf ein neues Vakzin, was da gerade in der Pipeline ist. Details dazu gibt es in der ersten Meldung von und mit Magdalena Schmude.
Im Herbst könnte es einen neu angepassten Corona-Impfstoff geben. Darauf haben sich Expertinnen und Experten der Europäischen Arzneimittelagentur und der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA bei einem Treffen im Mai verständigt. Der neue monovalente Impfstoff soll spezifisch gegen Omikron-Varianten von SARS-CoV-2 gerichtet sein, die zur XBB-Familie gehören. Zu dieser Art von Varianten gehören Omikron XBB 1.5 und XBB 1.16, die zuletzt für die meisten Infektionen gesorgt hatten. Die aktuell zugelassenen Impfstoffe schützen zwar weiterhin gut vor schweren Verläufen der Erkrankung, heißt es in einem Bericht zu dem Treffen, die nachlassende Immunität könnte aber mit einem angepassten Impfstoff besonders wirkungsvoll aufgefrischt werden und den Schutz gegen die neuen Varianten verbessern. Darauf weisen erste Daten hin. Der Impfstoff soll sowohl für Erstimpfungen als auch für Auffrischungsimpfungen genutzt werden können.
Männliche Babys sind gesprächiger, zumindest am Anfang.
Denn im ersten Lebensjahr geben Jungen 10% mehr Geräusche wie Quietschen, Vokallaute oder Wortvorläufer wie Bar und Gar von sich. Erst mit etwa 16 Monaten haben die Mädchen ihre männlichen Altersgenossen ein und bis zum Ende des zweiten Lebensjahres dann auch überholt, wie ein Forschungsteam in den USA gezeigt hat. Das Team hatte mehr als 450.000 Stunden Audiomaterial von knapp 6.000 Babys und ihren Familien ausgewertet. Die Ergebnisse, die im Fachmagazin iScience veröffentlicht wurden, waren für die Forschenden selbst überraschend. Sie vermuten evolutionäre Gründe dafür, dass männliche Babys sprachlich aktiver sind.
Chemiekonzerne haben offenbar wichtige Studien zurückgehalten.
Die Studien untersuchen potenzielle Gesundheitsgefahren für die Gehirnentwicklung von ungeborenen Babys und Kindern durch bestimmte Pestizide. Sie hätten eigentlich vor der Zulassung der Substanzen bei den zuständigen europäischen Behörden eingereicht werden müssen, schreiben Forschende aus Schweden in der Fachzeitschrift Environmental Health. Stattdessen seien sie erst nach der Zulassung und auf Nachfrage der Behörde übermittelt worden. In den USA hätten die Daten der Umweltbehörde dagegen im Rahmen der Zulassung vorgelegen, was darauf hindeute, dass sie von den Firmen in Europa zurückgehalten wurden. In einem Fall führte die nachträgliche Prüfung dazu, dass die Verwendung des Pestizids eingeschränkt und die erlaubten Rückstandswerte auf Gurken, Tomaten oder Zucchini herabgesetzt wurden. Auch andere Substanzen wurden aufgrund der veränderten Datenlage neu bewertet.
In Europa hat es im Frühjahr schon ungewöhnlich viele Waldbrände gegeben.
Bis Ende Mai war bereits doppelt so viel Fläche verbrannt wie im Durchschnitt des Vergleichszeitraums in den Jahren 2006 bis 2022. Das geht aus Daten des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus hervor. In Spanien begann die Waldbrandsaison in diesem Jahr außerdem ungewöhnlich früh. Schon im März erreichten die Emissionswerte aufgrund von Flächenbränden Rekordniveau. Die Waldbrandgefahr sei vor allem durch hohe Temperaturen und den trockenen Wind extrem gestiegen, meldet der Dienst. Auch in Kanada, Kasachstan, der Mongolei und einigen angrenzenden Regionen Russlands hat es bis Mai bereits ausgedehnte Feuer gegeben.
Forschende haben erstmals den Boden unter dem Thwaites-Gletscher vermessen.
Mithilfe von Radaraufnahmen konnten Forschende des British Arctic Survey nachweisen, dass sich unter den Eismassen deutlich weniger Sedimentgestein befindet als bisher gedacht. Das könnte Auswirkungen darauf haben, wie sich der Gletscher in der Westantarktis in Zukunft verhält. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Science Advances vor.
Wüstenameisen bauen künstliche Hügel, um ihren Nesteingang wiederzufinden.
Das haben Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie gezeigt. Entfernten sie die Nesthügel, kamen deutlich weniger Ameisen nach der Futtersuche wieder heil im Nest an. Gleichzeitig begannen deren zu Hause gebliebene Artgenossen, die künstlichen Erhebungen neu aufzubauen, berichten die Forschenden im Fachjournal Current Biology. Versahen sie die Nester dagegen mit künstlichen Orientierungspunkten in Form kleiner schwarzer Zylinder, fanden die Ameisen auch ohne den Hügel zum Nest zurück und errichteten keine neuen Erhebungen.
Vielen Dank für die Meldung. Magdalena Schmude war das.
Sternzeit, 1. Juni. Weltraummüll bedroht Navigationssatelliten. Um die Erde kreisen über 5000 funktionstüchtige Satelliten. Hinzu kommen leider Unmengen an Weltraummüll, der mit intakten Objekten kollidieren kann. Immer wieder müssen die internationale Raumstation oder Satelliten Schrottteilen ausweichen. Die niedrigen Umlaufbahnen zwischen etwa 400 und 900 Kilometern Höhe sind bereits eine Art kreisende Müllkippe. Aber selbst Satelliten des europäischen Navigationssystems Galileo sind von Weltraummüll bedroht. Vor 2 Jahren drohte eine Stufe einer Ariane 4-Rakete einen Galileo-Satelliten zu rammen, in etwa 23.000 Kilometern Höhe. Die Raketenstufe stammt von einem Start aus dem Jahr 1989. Sie zieht noch immer um die Erde, ist aber nicht mehr zu steuern. Eine Kollision hätte den Galileo-Satelliten komplett zerstört. Daher hat das Kontrollzentrum ihn 2 Tage vor der möglichen Katastrophe aus dem Betrieb genommen und auf eine etwas andere Bahn manövriert. Später kehrte er an seine übliche Position zurück und gliederte sich wieder in das Netz aus inzwischen 24 Satelliten ein. Die hohen Umlaufbahnen der Satellitennetze wie Galileo und GPS werden mit viel Sorgfalt frei von Müll gehalten. Aber es lässt sich nicht verhindern, dass hin und wieder Querschläger die kostbaren Satelliten bedrohen. Galileo musste bisher nur einmal ein Ausweichmanöver ausführen. Aber die Fachleute fürchten, dass mit immer mehr Raumfahrtmüll im Umkreis der Erde so etwas bald zur Routine wird.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie's gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.